Psalm 89, ein interessanter Psalm. Oft ist es mit den Psalmen ja so, dass sie mit Klagen anfangen und mit Lobpreis aufhören. Bei diesem Psalm ist umgekehrt. Hier lesen wir ein Maskil von Ethan, dem Esrachiter. Wir wissen nicht genau, wer der Ethan war, nicht ganz genau, wann dieser Psalm geschrieben wurde. Eine Möglichkeit ist es, dass er der Ethan war, der zur Zeit Salomos gelebt hat. Andere Möglichkeit wäre, dass er gelebt hat zur Zeit, als Jerusalem zerstört wurde von den Babyloniern. Auf jeden Fall sehen wir in diesem Psalm einen Menschen, der ja, irgendwie enttäuscht ist von Gott oder Gott nicht versteht, weil er Gottes Zusage sieht und Gottes Bund sieht und Gottes Versprechen sieht, aber er den Eindruck hat, oh oh, irgendwie hält Gott gerade nicht Wort. Gottes Versprechen, Gottes Verheißung an König David. Und wie gesagt, wenn es zur Zeit von Salomo geschrieben wurde oder Salomo eigentlich, hat dieser Ethan vielleicht miterlebt, wie der König Schishak von Ägypten eingefallen ist zur Zeit von Rehoboam, dem König von Salomo. Und er kennt die Geschichte, wie das eine Reich Israel aufgespalten wurde in zwei Reiche und auseinandergefallen ist und Götzendienst da reingekommen ist. Und auf jeden Fall, es ging in jeder Hinsicht bergab. Es könnte sein, dass das der Hintergrund war. Oder es könnte sein, dass er miterlebt hat, wie Jerusalem und der Tempel sichtbare Treffpunkt Gottes mit seinem Volk, sichtbare Beweis, dass Gott mit seinem Volk ist, Gottes Stadt, dass sie zerstört wurde. Und dass der letzte König in seinen Augen Israels gefangen weggeführt wurde und dass es aus war mit dem Königtum Davids. Und er sich gefragt hat, ja, wo ist deine Verheißung? Zu David ein ewiges Königtum versprochen hast. Das ist der Hintergrund von dem Psalm. Aber zuerst fängt er an mit Lobpreis und das ist eine tolle Sache eigentlich, wenn wir unser Gebet, unsere Gebetszeit mit Lobpreis anfangen und mit Dank und uns daran erinnern, was Gott für uns getan hat. Er war ein geistlicher Mensch, dieser Ethan. Die Gnadenerweise des Herrn will ich ewig besingen, von Geschlecht zu Geschlecht mit meinem Mund deine Treue verkündigen. Das werden wir hier immer wieder sehen. Die Gnade des Herrn und die Treue des Herrn. Gnade, unverdiente Gunst, die Gott uns gibt. Gott schuldet uns überhaupt nichts. Alles, was er uns gibt, das ist aus Gnade. Dass er die Sonne scheinen lässt, dass wir genug zu essen haben, dass wir genug zum Anziehen haben, dass wir noch am Leben sind. Die Beziehungen, die er uns schenkt, die Erlösung, die er uns schenkt durch Jesus Christus, all das haben wir uns nicht verdient. Das Einzige, was wir uns verdient haben, ist die Hölle durch unsere Sünden. Alles andere ist Gnade, was Gott uns schenkt. Und Gott ist ein gnädiger Gott. Und so die Gnadenerweise des Herrn will ich ewig besingen. Wenn uns bewusst wird, dass wirklich alles aus Gnade ist, dann werden wir dankbare Menschen werden. Dann werden wir anfangen zu singen von der Gnade Gottes. Wenn wir erkennen, was für große Dinge Gott an uns getan hat. Ich meine, was Jesus alles durchmachen musste, um uns zu erlösen. Was Gott für uns getan hat, ist unglaublich. Die ganze Schöpfung ist Gottes Gnade. Die ganze Schöpfung, das ganze Universum hat Gott für uns geschaffen. Hat das alles geschaffen und dann hat den Menschen gemacht und da reingesetzt. Und wollte Beziehung mit ihm haben. Das ist Gottes Gnade. Er beschenkt uns so reich. Und von Geschlecht zu Geschlecht mit meinem Mund deine Treue verkündigen. Gottes Treue, Gottes Beständigkeit. Ein Gott, der zu dem steht, was er sagt. Das ist wunderbar. Wenn so viele andere Religionen, menschengemachte Religionen, haben sehr willkürliche Götter, ne? Die einmal das sagen und dann das, wenn ihr den Koran lest zum Beispiel, wird da einmal das gesagt und dann ein paar Seiten später sagt es genau das Gegenteil. Aber unser Gott ist beständig. Gott steht zu seinem Wort. Jesus hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber nicht mal ein Strichlein von Gottes Wort wird vergehen. Gott ist beständig, er ist treu, er ändert sich nicht. Das ist sein Charakter. Gott kann sich selbst nicht verleugnen. Er ist, der er ist. Und er ist gnädig und er ist treu. Und das ist wunderbar. Bei ihm können wir uns sicher sein. Wenn Gott uns eine Verheißung gibt, wenn Gott uns was sagt, dann wird es in alle Ewigkeit gelten. Wird sich nicht verändern. Ist beständig. Denn ich sage dir, auf ewig wird die Gnade gebaut werden. In den Himmeln wirst du festgründen deine Treue, wieder diese Beständigkeit. Und dann zitiert er hier Gott: Einen Bund habe ich mit meinem Ausgewählten geschlossen, habe David, meinem Knecht, geschworen, bis in Ewigkeit will ich deiner Nachkommenschaft Bestand geben und für alle Geschlechter bauen deinen Thron. David wollte Gott ein Haus bauen, einen Tempel bauen und Gott hat gesagt, nee, das falsche Bild, du bist ein Mann des Krieges, du hast Blut an deinen Händen. Dein Sohn Salomo, der Friedliche, der Frieden hatte, der wird mein Haus bauen. Aber Gott hat gesagt, ich werde dir ein Haus bauen. Und diese Verheißung, bis in Ewigkeit will ich deiner Nachkommenschaft Bestand geben. In Ewigkeit werden deine Nachkommen herrschen. Für alle Geschlechter bauen deinen Thron. Thron spricht von Herrschaft. Wir wissen, dass die Erfüllung Jesus ist. Jesus ist der Nachkomme. Jesus wurde der Sohn Davids genannt. Er ist der Nachkomme Davids. Und im Hebräerbrief haben wir gelernt, dass Gott, der Vater zu ihm spricht, zu Gott, dem Sohn, dein Thron, o Gott, besteht in aller Ewigkeit. Jesus ist die Erfüllung, er ist der Nachkomme Davids, der herrscht in alle Ewigkeit. Gott ist treu, Gott hat sein Wort gehalten. Selbst wenn es eine Zeit lang für den Ethan nicht so aussah, als würde er das tun. Und manchmal kann unser Eindruck uns betrügen. Ne? Wir sehen ja das ganze Bild, wenn wir durch eine schwierige Zeit durchgehen und manchmal können wir das Gefühl haben, oh Gott, hast du mich verlassen, wo bist du? Bist du treu zu deiner Verheißung? Gott, werde ich der erste Mensch sein, dem du untreu bist? Ich weiß, du warst Abraham treu und Mose treu und David treu. Werde ich der Erste sein? Nee, du wirst nicht der Erste sein. Gott ist beständig, Gott ist treu. Er wird Bestand geben. Und selbst wenn es manchmal so aussieht, wir haben den Vorteil, dass wir zurückschauen können. Wir wissen, dass Gott Wort gehalten hat, dass Jesus gekommen ist. Und er herrscht. Er den Thron hat für alle Ewigkeit, wie Gott es verheißen hat. Die Himmel werden deine Wunder preisen, Herr. Ja, deine Treue in der Versammlung der Heiligen. Denn wer in den Wolken ist mit dem Herrn zu vergleichen? Wer ist dem Herrn gleich unter den Göttersöhnen? Unter den Engeln. Gott ist gefürchtet im Kreis der Heiligen. Groß ist er und furchtbar über alle, die rings um ihn her sind. Größe Gottes. Gefürchtet. Furchtbar, Ehrfurcht gebieten. Das ist damit gemeint. Wir wollen Ehrfurcht vor Gott haben. Gott ist nicht irgendwie unser Kumpel oder hier der Typ von nebenan. Nee, Gott ist der Schöpfer und er ist heilig und er ist herrlich, er ist allmächtig, er ist allwissend, er ist allgegenwärtig. Wir wollen Ehrfurcht vor ihm haben. Ich persönlich fühle mich immer ein bisschen unwohl, wenn ich Christen so beten höre, so, hey Gott, was geht ab, Alter? Er liebt uns, er will unser Vater sein. Jesus nennt uns seine Brüder, seine Freunde, aber er ist auch Gott. Und so sehr wir diese Freundschaft und diese Gnade und das Schätzen, dass er uns adoptiert hat als seine Kinder und wir Abba, Papa sagen dürfen, zu ihm sehr vertrautes Verhältnis haben dürfen, wollen wir trotzdem in der Haltung der Anbetung bleiben und der Ehrfurcht vor ihm, weil er ist Gott und wir sind es nicht. Wir sind nicht auf derselben Stufe. Auch wenn die New Age-Leute das gerne hätten, ne? Und sagen, du bist Gott, ziemlich lächerlich. Wir sind Menschen, wir sind Geschöpfe, er ist Gott. Wir haben ein sehr kurzes Leben. Wenn wir bis Psalm 90 kommen heute, werden wir das sehen. Gott ist ewig. Es ist lächerlich zu sagen, dass wir Gott sind, da göttlich sind. Nee, wir sind Geschöpfe. Und als Geschöpfe wollen wir ihn anbeten, den Schöpfer, und unseren Platz einnehmen. Und dann ist alles gut, wenn wir ihn im Zentrum haben. Und wir dürfen ihn verehren. Und wir sollen Respekt vor ihm haben. So wie Kinder Respekt haben sollen vor den Eltern. Das ist leider eine moderne Entwicklung, dass es verloren gegangen ist. Und dass oft Kids ihre Eltern auch so wie den Kumpel oder vielleicht sogar wie den Diener behandeln. Wie manche Leute es mit Gott tun. Wir übertragen es dann auf Gott. Aber er ist ein furchtbarer Gott, ein ehrfurchtgebietender Gott. Und er ist respektiert im Kreis der Heiligen, bei allen, die rings um ihn her sind. Herr Gott der Herrscharen, hier die himmlischen Herrscharen wird hier angesprochen. Gott der Herrscharen, wer ist stark wie du, Gott? Er ist verehrenswert, weil er allmächtig ist, weil er stark ist. Deine Treue ist rings um dich her. Also immer wieder betont hier Gottes Treue, Gottes Beständigkeit, Gottes Güte mit uns. Hier Gottes Stärke. Und wie wunderbar ist es, wenn wir einen starken Gott haben, der treu ist. Das setzt die Dinge in die richtige Perspektive. Ich meine, wenn ich den Kopf zum Himmel aufhebe und zum allmächtigen, starken Gott sagen darf, der das ganze Universum, die ganze Geschichte in seiner Hand hält, der mit einem Wort alles, was existiert, in Existenz gesprochen hat und nicht darf zu ihm aufschauen und sagen, Papa. Das setzt die Dinge in die richtige Perspektive. Wovor müssen wir noch Angst haben? Worüber müssen wir uns Sorgen machen? Der Papa hat verheißen, dass er uns versorgen wird. Sucht zuerst das Reich Gottes und alles wird euch hinzugefügt werden. Er wird euch versorgen, er wird euch nicht verlassen, er wird sich um euch kümmern. Er ist mit denen, die mit ihm sind. Du beherrschst des Meeres Toben. Hier jetzt ein paar Beispiele für Gottes Stärke. Du beherrschst des Meeres Toben, erheben sich seine Wogen, du stillst sie. Jesus hat uns das illustriert, als er den Sturm gestillt hat am See Genezareth. Gesagt hat, pst, und von gewaltigen Sturm und Wellen plötzlich war es still. Du hast Rahab zertreten wie einen Erschlagenen. Rahab steht für Ägypten im Alten Testament oft. Also er erinnert sich hier wieder mal an die Befreiung aus Ägypten. Er hat auch erlebt, das Volk hat erlebt, wie Gott die Meereswogen beherrscht hat. Und du hast Rahab zertreten wie einen Erschlagenen. Mit deinem starken Arm hast du deine Feinde zerstreut. Gott hat für sein Volk gekämpft. Dein sind die Himmel und dein ist die Erde. Denkt dran, wenn ihr das nächste Mal sagt, mein, meins, meins. Nee, es ist seins. Alles, was wir haben, ist uns nur anvertraut. Wir sind nur Verwalter. Das ist auch eine gute Perspektive. Deswegen dürfen wir auch immer ihn fragen, Gott, was möchtest du, dass ich mache mit meiner Zeit, mit meinem Geld, mit meinem Besitz? Das gehört alles ihm, mein ganzes Leben gehört ihm. Wir sind oft so selbstsüchtig und sagen, meins, meins, meins. Nein, es ist nicht meins, es ist seins. Hier, das ist die Wahrheit. Dein sind die Himmel und dein ist die Erde und die Welt. Und ihre Fülle, du hast sie gegründet. Sie gehört dir, weil du hast sie erschaffen. Wir gehören Gott, weil er hat uns erschaffen. Und das ist der richtige Platz. Wenn wir rebellieren gegen Gott, dann sind wir gegen das Leben, gegen das, wofür wir geschaffen sind. wenn wir Gemeinschaft mit ihm leben, versöhnt durch Jesus Christus. Das ist der Platz, wofür wir erschaffen sind. Das ist ein heiles Leben. Norden und Süden, du hast sie erschaffen. Tabor und Hermon jubeln in deinem Namen. Das sind zwei Berge in Israel. Du hast einen gewaltigen Arm. Stark ist deine Hand, erhoben deine Rechte. Gerechtigkeit und Recht sind deines Thrones Grundfeste. Gnade und Treue gehen vor deinem Angesicht her. Also Gott ist allmächtig, er ist stark und er ist gerecht. Gerechtigkeit und Recht sind deines Thrones Grundfeste. Thron, von dem Gott richtet, von dem Gott herrscht, das ist ein Thron der Gerechtigkeit. Das ist ein Richterstuhl, wo gerecht Gericht gesprochen wird. Wir hatten das Thema am Sonntag im Gottesdienst. Gott ist ein gerechter Richter. Er wird absolut gerecht sein, wenn er uns richtet. Er kennt kein Ansehen der Person. Absolut unparteiisch. Nicht vergleichen zwischen dir und irgendwem anderen. Nee, du wirst für dich persönlich mit dem Licht, mit der Offenbarung, die du gehabt hast, mit deinen Möglichkeiten und deinem Besitz und deinen Ressourcen und deinen Fähigkeiten, du wirst vor Gott stehen und wirst Rechenschaft ablegen, was du damit gemacht hast und wie du gelebt hast, ob du geglaubt hast an Jesus, ob du ihn angenommen hast, ob du treu warst. Gott ist gerecht. Das ist wunderbar, auf der anderen Seite auch ein bisschen beunruhigend, weil wir sind Verbrecher. Wir haben uns am Sonntag angeguckt, so anhand der 10 Gebote, naja, wie gut wir eigentlich dastehen. Ich denke, wir haben alle gemerkt, naja, wir haben ein Problem mit Gott. Wir haben nicht immer im Zentrum gehabt unseres Lebens. Wir waren nicht immer unseren Eltern gehorsam und haben sie respektiert. Wir haben schon mal gelogen, mal geklaut, was begehrt, was dem anderen gehört. Gott richtet auch unsere Gedanken. Und als Verbrecher vor einem gerechten Richter haben wir ein Problem. Ne? Aber Gott sei Dank, wenn wir weiterlesen in der nächsten Zeile, heißt es, Gnade und Treue gehen vor deinem Angesicht her. Gott ist gerecht, aber Gott ist auch gnädig. Unverdiente Gunst, er beschenkt uns. Und diese Gnade sehen wir in Jesus. Gott müsste uns eigentlich richten, weil wir sein Gesetz gebrochen haben, weil wir Sünder sind. Gott müsste unsere Sünde richten. Weil ein Richter, der sagt zu einem Verbrecher, sag mal einem Mörder oder Vergewaltiger, naja, weißt was, ich habe heute einen guten Tag und ich habe dich eigentlich lieb und bist mir sympathisch, also geh nach Hause, ist schon okay. Es wäre vielleicht irgendwie ein lieber Richter, aber ein ungerechter Richter. Der wäre nicht mehr gerecht und eigentlich würde es uns schwerfallen, den zu respektieren, oder? Und es wäre gefährlich für alle anderen Menschen, wenn er das tun würde und den Mörder nach Hause gehen lassen würde. Und Gott ist beständig, er kann sich nicht ändern, also er bleibt gerecht in alle Ewigkeit. Das ist sein Thron. Deswegen musste Gott unsere Sünde richten und er hat es getan in Jesus Christus, weil er gnädig ist. Ist er selber Mensch geworden in Jesus und hat das sündenlose Leben gelebt, das wir nicht leben können. Und dann hat Jesus unseren Platz eingenommen am Kreuz. Und er hat dort unsere Schuld bezahlt. Und er war getrennt von dem Vater, hat geschrien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist die Konsequenz der Sünde, ist Trennung von Gott. Und er hat er bezahlt. Und dann ist er auferstanden. Und er bietet uns ewiges Leben mit Gott als Geschenk an. Wir müssen annehmen wollen. Und wie nehmen wir es an? Wie wird das wirksam für uns, was Jesus getan hat? Nicht automatisch, oder weil wir in die Kirche rennen, oder weil wir versuchen, gute Menschen zu sein. Nee, das wird wirksam für uns, wenn wir es annehmen im Glauben. Wenn wir uns Jesus anvertrauen und sagen, Jesus, ich glaube, dass du für meine persönliche Schuld am Kreuz bezahlt hast. Und komm du in mein Leben als mein Retter und mach mich frei von meinen Sünden. Und komm du in mein Leben als mein Herr, sei du der Chef. Lenk du mein Leben, ich will dir nachfolgen. Dann findet eine Überweisung statt. Meine Schuld wird auf ihn überwiesen und seine Perfektion wird mir zugerechnet. Und dann ist das Trennende weg und ich kann Beziehung haben und Gemeinschaft haben mit Gott. Aber das ist durch Gnade. Epheser 2, Vers 8 oder 9, wer weiß es? Durch Gnade sind wir errettet, nicht durch Werke, damit niemand sich rühme. Das ist Gnade, unverdiente Gunst, unverdientes Geschenk und Treue. Wunderbarer Gott, oder? Ein Gott, der gerecht ist und gnädig und treu. Wunderbar. Glücklich ist das Volk, das den Jubelruf kennt. Herr, im Licht deines Angesichts wandeln sie. In deinem Namen freuen sie sich täglich. Und durch deine Gerechtigkeit werden sie erhöht, denn die Zierde ihrer Stärke bist du. Und durch deine Gunst wird unser Horn erhöht. Horn steht für Macht. Durch deine Gunst haben wir die Vorherrschaft. Hier der Segen von denen, die mit Gott leben. Sie freuen sich täglich. Fülle von Freuden sind vor deinem Angesicht. Denn dem Herrn gehört unser Schild und dem Heiligen Israels unser König. Damals redetest du im Gesicht zu deinen Frommen und sagtest, Hilfe habe ich auf einen Helden gelegt. Ich habe einen Auserwählten erhöht aus dem Volk. Ich habe David gefunden, meinen Knecht. Mit heiligem Öl habe ich ihn gesalbt. Meine Hand soll beständig mit ihm sein und mein Arm soll ihn stärken. Kein Feind soll ihn bedrängen und kein Sohn der Ungerechtigkeit ihn bedrücken. Ich will seine Bedränger vor ihm zerschmettern. Die ihn hassen, will ich niederstoßen. Meine Treue und meine Gnade, meine unverdiente Gunst soll mit ihm sein. Und durch meinen Namen soll sein Horn erhöht werden. Durch mein Wirken soll er groß sein. Ich will seine Hand auf das Meer legen und seine Rechte auf die Ströme. Er wird mich anrufen, mein Vater bist du, mein Gott und der Fels meines Heils. Das dürfen auch wir tun. Wir dürfen Papa sagen zu Gott, wenn wir in Jesus sind. Und er ist der Fels meines Heils. Fels steht für was Unbewegliches, was Unverrückbares, was Beständiges. So will auch ich ihn zum Erstgeborenen machen, zum Höchsten unter den Königen der Erde. Erstgeborene heißt hier nicht, dass er der Erste war, der von seiner Mutter geboren wurde. Wir wissen, dass David der Jüngste war, was auch der Geringste war in der damaligen Gesellschaft. Aber Gott sagt, ich werde dich zum Ersten machen, zum Höchsten, zum Wichtigsten, was dieses Wort bedeutet in der Bibel oft. Also wir sehen ja hier diesen Parallelismus im Vers 28. Ich will ihn zum Erstgeborenen machen, zum Höchsten unter den Söhnen der Erde. Das ist damit gemeint. Selbe Gedanke wird mit anderen Worten zweimal ausgedrückt. Zum Höchsten unter den Königen der Erde. Und zur Zeit Davids hat sich das Reich Israel ausgebreitet. David hat geherrscht vom Euphratstrom bis zum Mittelmeer. Er hatte wirklich die Vorherrschaft über diese Völker. Er war der Höchste über die Könige der Erde, der König der Könige, wenn wir so sagen wollen. Und David ist ein Bild für Jesus. Jesus ist der König der Könige, er ist der Allerhöchste. Aber der Psalmist hier erinnert sich an Gottes Verheißung, dass Gott David erwählt hat. Und dass dort David gesalbt hat und gesagt hat, ich will beständig mit ihm sein. Ich will seine Stärke sein und ich werde ihn beschützen und ich werde ihm den Sieg schenken. Und wenn ihr die Geschichte von David lest, dann könnt ihr das lesen. Von dem Tag an, wo er Goliath erschlagen hat, David ist ausgezogen und der Herr hat ihm Sieg gegeben. Der Herr war mit ihm. Er hat ihm wirklich Gnade und Treue geschenkt. Denkt dran, wie er ihn beschützt hat, als König Saul ihn umbringen wollte. Und selbst als er auf Abwägen war und bei den Philistern war, Gott hat ihn beschützt. Ewig will ich ihm meine Gnade bewahren und mein Bund soll ihm festbleiben. Und was war der Bund? In Vers 30, und ich will seine Nachkommen einsetzen für immer und seinen Thron wie die Tage der Himmel. Das war der Bund, den Gott mit David geschlossen hat. Er hat gesagt, ich werde deine Nachkommen einsetzen. Ich werde ihnen den Thron geben. Für immer. Wie gesagt, die Erfüllung ist Jesus Christus. Er ist der Sohn Davids. Wörtlich, wirklich ein Nachkomme Davids. Königliche Linie durch Josef, nicht königliche Linie durch Maria. Maria, seine Mutter, war eine Nachfahrin von David und Josef, sein Stiefvater, er war der Sohn Gottes, ja, Jungfrauengeburt. Gott hat ihn gezeugt, aber selbst sein Adoptivvater, Josef, war ein Nachkomme Davids, von der königlichen Linie. Wenn seine Söhne mein Gesetz verlassen und nicht wandeln in meinen Rechtsbestimmungen, wenn sie meine Ordnungen weihen und meine Gebote nicht halten, so werde ich ihre Vergehen mit der Rute und ihre Ungerechtigkeit mit Schlägen heimsuchen. Aber meine Gnade will ich nicht von ihm weichen lassen und nicht verleugnen meine Treue. Ich werde meinen Bund nicht entweihen und nicht ändern, was hervorgegangen ist aus meinen Lippen. Was Gott sagt, das gilt. Gott ändert sich nicht. Einmal habe ich geschworen bei meiner Heiligkeit, wie könnte ich David täuschen? Seine Nachkommenschaft soll ewig sein und sein Thron wie die Sonne vor mir. Wie der Mond wird er ewig feststehen. Der Zeuge in den Wolken ist treu. Also immer wieder mit verschiedenen Worten ruft er sich in Erinnerung, hey, diese Verheißung, die Gott dem David gegeben hat, diesen Bund, den er mit ihm geschlossen hat. Ich werde dir den Thron geben auf ewig und deinem Nachkommen. Und er sagt hier sogar, wenn deine Nachkommen mir untreu werden, dann werde ich treu sein und sie tüchtigen. Und sagt es, er ist treu. Er wird ihre Ungerechtigkeit mit Schlägen heimsuchen und die Rute, das steht für Züchtigung. Und in den Sprüchen steht das, Sprüchen Kapitel 3, ich glaube Vers 12, oder in der Gegend zumindest, wird gesagt, dass der Herr seinen Sohn, den er liebt, züchtigt, so wie ein Vater seinen Sohn züchtigt, den er gern hat. Und im Hebräerbrief Kapitel 12 wird uns dasselbe gesagt, dass Gott ein Vater ist, der seine Kinder züchtigt. Und wenn du nicht gezüchtigt wirst, dann bist du nicht sein Sohn. Wenn du gegen Gott rebellierst und gegen Gottes Wort lebst und du wirst nicht gezüchtigt, dann musst du dir überlegen, ob du wirklich ein Kind Gottes bist. Das gehört mit zu Gottes Treue. Er sagt, er ist gnädig und barmherzig, aber ist auch treu und gerecht, unsere Sünden zu verfolgen und uns zu züchtigen und uns nachzugehen. Und so diese Verheißung für Davids Nachkommen, wenn sie rebellisch sind und von Gott abfallen und nicht auf ihn hören und im Ungehorsam werden, untreu werden, diesem Bund mit Gott, dann wird er ihnen nachgehen und er wird sie züchtigen. Und das zeigt, dass sie ein Kind Gottes sind. Das zeigt uns, dass wir Kinder Gottes sind. Ne, manchmal, ich denke, die Erfahrung kennt ihr auch, wo ihr irgendwo, vielleicht spielen eure Kids mit Kindern von anderen oder lehrt im Kindergottesdienst und irgendwelche Kinder dort sind schlimm oder du siehst Kinder auf der Straße, die nicht deine eigenen sind und du denkst dir, boah, am liebsten würde ich die züchtigen. Ja? Die haben keine Grenzen, das ist unmöglich, wie die sich benehmen. Aber tust du das? Nee, weil es nicht deine Kinder sind. Deine eigenen Kinder züchtigst du. Ne? Sagst du, boah, meinen Kindern lasse ich sowas nicht durchgehen, das setzt sich Konsequenzen. Was irgendwie Eltern macht. Klaps auf den Hintern oder Hausarrest oder Auszeit oder besondere Arbeit. Okay. Putzt du das Klo? Was immer ihr als Konsequenzen setzt. Aber ihr sagt, ich lasse es nicht durchgehen, dass mein Kind rebellisch ist, dass mein Kind sich so unmöglich aufführt, weil ihr wisst, dass es nicht gut für das Kind ist. Ihr wollt das Beste. Also eure eigenen Kinder züchtigt ihr, aber wenn das fremde Kinder sind, kann man nicht züchtigen. Ne? Da kann man sich vielleicht beschweren und sagen, oh Mann, unmöglich, wie die Kids sich benehmen. Und naja, aber die Kinder, die gezüchtigt werden, das sind eure. Und so sagt Gott, wenn er uns züchtigt, ist es unser Zeichen eigentlich, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir nicht einfach so davon kommen, wenn wir gegen ihn rebellieren, wenn wir ungehorsam sind. Das ist auch ein Teil von Gottes Treue, dass er uns nachgeht und versucht zurückzuholen, so wie der gute Hirte dem verlorenen Schaf nachgeht, versucht es auf dem heilen Weg zurückzubringen. Das ist eigentlich was Wunderbares. Gott ist ein liebender Vater und Züchtigung ist eigentlich nur ein Ausdruck von seiner Liebe und seiner Treue und seiner Gnade. Also hier all das, dieses wunderbare, große Wirken Gottes mit seinem Volk, seine Treue, seine Macht, wie er sie erlöst hat aus Ägypten, wie er sie in das verheißene Land gebracht hat, für sie gekämpft hat, wie er David gesalbt hat und mit David war und ihm so einen wunderbaren Bund gegeben hat, dass seine Nachkommen regieren werden, dass er dann treu sein wird. Und dann haben wir im Vers 39 ein großes Aber. Du aber hast verworfen und verstoßen, bist sehr zornig gewesen gegen deinen Gesalbten. Preisgegeben hast du den Bund mit deinem Knecht, hast zu Boden geworfen und entweiht seine Krone. Je nachdem, was der Kontext hier ist. Vielleicht hat er mit angesehen, wie David gestorben ist oder Salomo gestorben ist, besser gesagt, und sein Sohn Rehoboam ist auf den Thron gekommen, hat auf die Junghüpfer gehört, unweise Entscheidung getroffen, das Reich ist zerfallen, wurde bedrängt, Krieg mit Ägypten. Oder vielleicht hat er mit angesehen, wie die Babylonier Jerusalem belagert haben und zerstört haben und der Dynastie von David ein Ende gesetzt haben. Und er versteht es nicht. Kennst du Situationen, wo er Gott nicht versteht? Seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Wenn wir Gott immer verstehen würden, dann hätte man selbst geschnitzt. Beruhigt mich eigentlich, dass nicht Gott immer verstehe. Aber sagt Gott, preisgegeben hast du den Bund mit deinem Knecht. Gott, warum stehst du nicht zu dem Bund, den du gegeben hast? Eine Anklage hier eigentlich fast. Ne? Du hast zu Boden geworfen und entweiht seine Krone. Der Dynastie Davids. Die Krone weggenommen, die Herrschaft entrissen. Du hast niedergerissen all seine Mauern. Hast seine Burgen in Trümmer gelegt. Sie haben ihn alle ausgeplündert, die des Weges vorübergehen. Er ist zum Hohn geworden, seine Nachbarn. Keine Herrschaft mehr über die Nachbarvölker, sondern sie haben Niederlage, sie werden bedrängt. Die Nachbarn spotten sie und lachen sie aus, verhöhnen sie. Du hast erhöht die Rechte seiner Bedränger, hast erfreut alle seine Feinde. Auch hast du zurückweichen lassen die Schärfe seines Schwertes und hast sie nicht bestehen lassen im Kampf. Sie haben Niederlage. Du hast aufhören lassen seinen Glanz und zur Erde gestürzt seinen Thron. Du hast verkürzt die Tage seiner Jugend, mit Schmach hast du ihn bedeckt. Vielleicht hat er hier den König Joachim in Gedanken. Der nur, ich glaube in 18 Jahren ist er in die Regierung gekommen und hat dann bisschen länger als 3 Monate regiert und dann hat der König von Babylonien ihn gefangen gesetzt und abgesetzt. Bis wann, Herr, willst du dich immerfort verbergen? Soll wie Feuer brennen dein Zorn? Er kennt hier die Hand Gottes. Seht ihr, immer wieder sagt er, du hast. Er kennt die Hand Gottes. Es war Gottes Gericht, das er gebracht hat. Gottes Züchtigung, und auch das hat Gott verheißen eigentlich. Ihr könnt es nachlesen im 2. Samuel 7, als Gott dem David die Verheißung gibt. Sagt ihm auch ganz klar, wenn deine Nachkommen mir treu sind, dann werde ich ihnen treu sein, aber wenn sie mir untreu sind, dann werde ich sie tüchtigen. Hat es auch dem Volk gesagt, in 5. Mose 28. Wenn das Volk dem Bund treu ist und Gott treu ist, dann wird er sie segnen, über alle Vorstellung hinaus, in diesem Land, wo Milch und Honig fließt, und ihr könnt das nachlesen, in jeder Hinsicht segnen, aber wenn sie an Gott verlassen und ungehorsam sind, dann wird er sie züchtigen und wird Gericht über sie bringen und er wird sie rausschmeißen aus diesem Land, in das er sie gebracht hat. Und ihr kennt die Geschichte Israels, es ist passiert. Und dieser Ethan, als er das Ganze beobachtet, hat er das Gefühl, Gott hat seinen Bund verlassen. Gott, warum stehst du nicht zu deinem Wort? Gott steht zu seinem Wort. Das war nur der negative Aspekt von dem Bund. Gott war treu zu richten und treu zu züchtigen. Bis wann, Herr, willst du dich immerfort verbergen? Soll wie Feuer brennenden Zorn. Gedenke an mich, wie kurz meine Lebensdauer ist, zu welcher Nichtigkeit du alle Menschenkinder erschaffen hast. Bis wann, Herr? Oh. Gott hat durch den Propheten Jeremia genau gesagt, wie lange. 70 Jahre werden sie in der Verbannung sein in Babylonien und dann werden sie zurückkehren dürfen in ihr Land. Aber bis wann? Ich meine, weiß nicht, wie alt der Ethan war, wahrscheinlich schon eher ein älteres Semester zu dem Zeitpunkt. Und er sagt, denk an mich, wie kurz meine Lebensdauer ist. Bis wann? Ich meine, 70 Jahre ist vielleicht gerade so eine durchschnittliche Lebensdauer, heute vielleicht ein bisschen länger. Zu welcher Nichtigkeit du alle Menschenkinder erschaffen hast, wie vergänglich wir Menschen sind. Welcher Mann lebt und wird den Tod nicht sehen, wird sein Leben befreien von der Gewalt des Scheols, des Totenreiches. Hey, wir sterben alle. Gott, bis wann? Ich habe nicht so lange Zeit. Wo sind deine früheren Gnaden, o Herr, die du David zugeschworen hast in deiner Treue? Gott, du hast all diese großen Verheißungen gegeben. Wo sind die gerade? Gedenke, Herr, der Schmach deiner Knechte. In meiner Brust trage ich all die vielen Völker mit ihrem Hohn, womit deine Feinde gehöhnt haben, Herr, womit sie gehöhnt haben, die Fußstapfen deines Gesalbten. Und so endet dieser Psalm. Mit einem Gebet. Denn Gott ist fürchtiger Mann, der Gottes große Verheißungen kennt, aber der in der Zeit lebt, wo es gerade so aussieht, als hätte Gott sie vergessen. Aber er lässt es beim Herrn und er trägt es im Gebet zu Gott. Ist gut, wir können in guten und in schlechten Zeiten zu Gott kommen, wenn wir verstehen, was abgeht in unserem Leben und gerade auch dann, wenn wir es nicht verstehen. Wenn es manchmal so aussieht, als hätte Gott nicht sein Wort gehalten und als hätte er uns vergessen. Er hat uns nicht vergessen. Wir dürfen mit Zuversicht, mit Freimut zu ihm laufen und ihm auch unser Herz ausschütten, wie Ethan es getan hat. Und dann im Vers 53 haben wir das Nachwort für das dritte Buch der Psalmen. Gepriesen sei der Herr ewig. Amen. Ja, Amen. Ihm gebührt der Lobpreis. Sollen wir Psalm 90 noch machen? Kurzer Psalm. Haben noch 10 Minuten. Schließt eigentlich so thematisch eigentlich fast an im Psalm 89, um die Vergänglichkeit des Menschen. Das ist der älteste Psalm, der Psalm 90. Ein Gebet von Mose, dem Mann Gottes. Von Mose geschrieben. Herr, du bist unsere Wohnung gewesen von Geschlecht zu Geschlecht. Und Mose hat viel gesehen, oder? Viele Geschlechter gesehen. Ganze Todesmarsch, 40 Jahre lang in der Wüste. Aber Herr, du bist unsere Wohnung gewesen. Und das ist Gott für uns. Gott ist unser Zuhause. Unser geistiges Zuhause. Und deswegen ist unser Herz unruhig und uns, bis wir bei ihm sind. Augustinus hat es gesagt, unruhig ist mein Herz in mir, bis es ruht in dir. Oh Gott. Gott ist das Zuhause unseres Herzens. Nach ihm sehnt sich unser Herz. Und wir können diese Sehnen nicht wirklich füllen mit irdischen Dingen, mit Besitz oder Zeug oder Ruhm oder Beziehungen. Das funktioniert nicht. Nach ihm sehnt sich unser Herz. Er ist unser Zuhause. Und im wahrsten Sinn des Wortes, für uns Christen, Gott ist unser Zuhause. Unser Zuhause ist im Himmel, wo Gott ist. In seiner Gegenwart. Mein Gott ist überall, aber in seiner Gegenwart. Da ist unser Zuhause. Nicht in dieser Welt. Wir sind nur Durchreisende hier. Wir campen nur hier für kurze Zeit. Für sehr kurze Zeit eigentlich. Aber unser wahres Zuhause ist im Himmel. Nicht hier. Deswegen werden wir uns hier in dieser Welt auch nie völlig zu Hause fühlen. Ganz egal, wie groß deine Villa ist und wie groß dein Geldbeutel ist und wie toll deine Beziehungen hier auf der Erde sind, wir werden uns hier nie völlig zu Hause fühlen. Weil unser Zuhause ist im Himmel, bei ihm. Gut, wenn wir uns daran erinnern, dass er zu Hause ist. Dass wir uns nicht verrennen. Oh Mann, wenn es schwierig wird und wir Angst haben oder wir uns unzufrieden fühlen, was ist die Antwort? Es ist nicht, dass wir sagen, oh, ich muss schnell shoppen gehen und dann fühle ich mich wieder gut, wenn ich shoppen gehe oder ins Wirtshaus gehen und mal einen trinken, dann wird es mal besser gehen. Oder mal Fernseher an und mich berieseln lassen oder ich bin mal wieder fällig für einen Urlaub und Mann, das ist es, das ist die Antwort. Nee, die wahre Antwort ist Gott, dass wir zu ihm laufen. Er ist das Zuhause unseres Herzens. Und im Philipperbrief steht, dass wir unsere Anliegen mit Danksagung zu Gott bringen und dann wird der Friede Gottes unsere Herzen bewahren. Er ist die Antwort, er ist das Zuhause. Ehe die Berge geboren waren und du die Erde und die Welt erschaffen hattest, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Mein Gott, du warst da, bevor alles andere da war. Es gab nicht mal Zeit oder Raum. Alles hat Gott in Existenz gesprochen. Von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Vers 3, du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst, kehr zurück, ihr Menschenkinder. Das ist unsere Bestimmung, zumindest unseres Leibes, seit dem Sündenfall. Gott ist ewig, Gott ist beständig, wir sind vergänglich. Das ist der Kontrast, den er hier malt. Denn 1000 Jahre sind in deinen Augen wie der gestrige Tag, wenn er vergangen ist, und wie eine Wache in der Nacht. 1000 Jahre ist für Gott gerade so kurzer Zeitraum. Für uns ein sehr langer Zeitraum, verglichen mit unserer Lebensspanne. Du schwemmst sie hinweg, sie sind wie ein Schlaf. Sie sind am Morgen wie Gras, das aufsprost. Am Morgen blüht es und sprost es und am Abend welkt es und verdorrt. Denn wir vergehen durch deinen Zorn und durch deinen Grimm werden wir verstört. Also der Mensch ist so vergänglich wie ein Gras, verwendet er hier, oder eine Blume als Bild, die morgens blüht und am Abend verblüht ist und verdorrt, wenn die Sonne den ganzen Tag drauf gebrannt hat. Denn wir vergehen durch deinen Zorn und durch deinen Grimm werden wir verstört. Du hast unsere Ungerechtigkeiten vor dich gestellt und unser verborgenes Tun vor das Licht deines Angesichts. Denn alle unsere Tage schwinden durch deinen Grimm. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Seufzer. Also wenn Gott uns züchtigt oder wenn Gott unsere Ungerechtigkeiten vor seinem Angesicht hat, wenn wir vor seinem Gericht sind, da können wir nicht bestehen. Nicht in uns selbst. Aber wie gesagt, in Jesus können wir es, wenn wir von ihm bekleidet sind, mit seiner Gerechtigkeit. Wir sind so vergänglich. Vers 10, die Tage unserer Jahre sind 70 Jahre und wenn in Kraft 80 Jahre. Hey, wenn du gut bist, dann schaffst du 80 Jahre oder ein bisschen mehr. Übrigens, in der Lutherbibel ist das der Vers, der belegt, dass derjenige, der kotzt, länger lebt. Wisst ihr das? Weil in der Luther-Übersetzung steht, die Tage unserer Jahre sind 70 Jahre und wenn es hochkommt, 80 Jahre. Steht ihr, wenn es hochkommt? Dann müsste meine liebe Frau lange leben. Dann im ersten Drittel ihrer Schwangerschaft viel recyceln. Und ihr Stolz ist Mühe und Nichtigkeit, denn schnell eilt es vorüber und wir fliegen dahin. Wer kennt die Stärke deines Zorns und deines Grimms, wie es der Furcht vor dir entspricht? Wir sind so vergänglich. Irgendwie, das Leben vergeht so schnell, so 60, 70, 80 Jahre, so schnell vorbei und wir sind ja so vergänglich, so verletzlich. Auch. Ich meine, wie schnell ist ein Menschenleben vorbei? Kann in einer Sekunde sein, ein Autounfall und es ist vorbei mit dir. Manchmal ganz unverhofft. Ich habe daran gedacht, der ungarische Dichter Ödem vom Horvath, ne, der wurde von Ast erschlagen vor dem Theater. War ein Sturm, ein Gewitter und Ast ist ihm auf den Kopf gefallen und er ist gestorben. Karl der Siebte, der König von Frankreich, der hat sich den Kopf angestoßen an einen Türpfosten. Er ist durch eine Tür gelaufen, es hat ihn aufgepasst, hat sich den Kopf angehaut und ist gestorben. Dann gab es einen Prätor, einen römischen namens Fabius, ein mächtiger Mann, und der ist erstickt an einem einzigen Ziegenhaar, als er Ziegenmilch getrunken hat. Und wie vergänglich sind wir? Und dann habe ich gelesen von dem griechischen Dichter Aeschylus, der wurde der Legende nach getötet, als ein Adler, der über ihn geflogen hat, eine Schildkröte hat fallen lassen und ist ihm auf den Kopf gefallen und er war tot. Wir sind so vergänglich. So verwundbar. Und Vers 12 ist, glaube ich, wirklich so ein Schlüsselvers für unser Leben. So lehre uns denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Lehre uns zählen unsere Tage. Lass uns das sehen, wie vergänglich, wie kurz unser Leben ist. Hier ist eine interessante Statistik. Der durchschnittliche Mensch verbringt in seinem Leben etwa 25 Jahre mit Schlafen. Viertel bis ein Drittel, je nachdem, wie lange ihr schlaft, pro Nacht, oder 5 Stunden schläft oder 9 Stunden schläft. Durchschnitt 25 Jahre verbringen wir mit Schlafen. Untätig. Und dann mit Arbeiten verbringen wir 11 Jahre. Arbeiten, das ist, Arbeit ist auch unser Gottesdienst, dann haben wir 11 Jahre. Mit Fernsehen schon fast genauso viel, 8,3 Jahre im Leben. Weißt du, wie produktiv das ist, ob wir uns das wirklich leisten können. Mit Essen etwa 6 Jahre. Mit Hausarbeit 5 Jahre. Mit Warten auch 5 Jahre. Mit Körperpflege 4,1 Jahre. Wobei ich denke, wir Männer wahrscheinlich eher 2 Jahre und die Frauen 6 Jahre. Mit Träumen steht hier 4 Jahre. Immer Tagträumen. Mit Bücher lesen 6,9 Monate, also ungefähr ein halbes Jahr. Mit Sport 4,4 Monate. Hier ist interessant, mit Schlüssel suchen 3 Monate. Schatz, du brauchst ein Jahr. Aber wenn man das alles zusammenrechnet, Ich habe es zusammengerechnet, sind das 69,5 Jahre. Jetzt lass uns mal die Arbeit davon abziehen. Arbeit und Hausarbeit 15 Jahre, dann sind wir bei 54 Jahren, die wir eigentlich mit, naja, Dingen wie Fernsehen oder Schlafen oder Essen oder Duschen verbringen. Ist unglaublich, oder? Das ist ein großer Teil unseres Lebens. Wie viel bleibt uns noch nach dem? Also wenn wir jetzt wieder alles zusammenrechnen mit unserer Arbeit, 69 Jahre, die Lebenserwartung von Männern ist etwa 77 Jahre, von Frauen 82. Wenn ich mir das als Mann ansehe, 69 Jahre sind verbaut, da bleiben mir doch gerade noch 8 Jahre, die ich habe, um was Produktives zu machen, um einen Unterschied zu machen für Gott in dieser Welt. Und ich hoffe, dass ich das durch meine Arbeit tun kann, und ich persönlich schaue kaum fern, ich komme nicht dazu. Wirklich, ich weiß gar nicht, ob wir uns das leisten können. Wie viel können wir uns leisten, unser Leben mit sinnlosen Dingen zu verschwenden? Und mit Unterhaltung zu verschwenden? Ist schon okay, mal auszuspannen. Aber mit Maß und Ziel. Ich denke, da kriegen wir Weisheit, wie der Psalmist hier sagt, lehre uns zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Wenn uns das bewusst ist, wie vergänglich unser Leben ist und wie wertvoll diese Ressource Zeit eigentlich ist, die wir haben, dann werden wir ein weises Herz bekommen, dann werden wir unser Leben anders leben, glaube ich. Wir werden nicht mehr so viel Zeit verschwenden. Ich habe mal ausgerechnet, ich wäre bald 40, 52% meines Lebens ist statistisch gesehen schon verstrichen. 48% habe ich noch vor mir, den kleineren Teil meines Lebens. Und wieder ein Drittel davon verschlafe ich, und dann noch einen guten Teil verbringe ich mit Essen und Körperpflege und Schlüssel suchen, hoffentlich nicht zu lang. Wie viel bleibt mir denn noch von meinem Leben, um wirklich einen Unterschied zu machen für Gott, um wirklich Schätze im Himmel zu sammeln, ein Leben zu leben, das Ewigkeitswert hat? Muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Vielleicht wäre das mal eine gute Übung, wenn wir uns zu Hause mal in der stillen Zeit mal hinsetzen und uns Gedanken machen. Oder Gott fragen, Gott, was willst du denn von mir, oder was will ich denn in meinem Leben noch erreichen? Lass uns zählen unsere Tage. Na, dieser Spruch, leb jeden Tag, als wäre es dein letzter, der ist gar nicht so doof. Weil es könnte unser letzter sein, wirklich. Und was würdest du tun, wenn es deine letzten 8 Stunden wären, zum Beispiel, deines Lebens? Was würdest du noch tun? Was würdest du nicht tun? Was wäre plötzlich nicht wichtig? Was würde wichtig werden? Vielleicht sich mit wem zu versöhnen und die Eltern wieder mal anzurufen, mit denen wir schon lange nicht mehr telefoniert haben. Jemandem das Evangelium erzählen, der es noch nicht gehört hat. Was wird uns wichtig werden? Vielleicht Zeit mit den Kindern verbringen, geistlich investieren in sie. Was wird nicht so wichtig werden? Vielleicht Fernsehen. Könnt euch jeder selbst fragen. Wie viel Zeit verbringen wir mit Gebet? Gemeinschaft mit Gott von diesen 8 Jahren oder so, die uns noch bleiben. Neben einem anderen. Es ist ernüchternd, sich das mal so wirklich vor Augen zu halten. Lehre uns zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Kehre wieder, Herr, bis wann? Erbarme dich deiner Knechte. Sättige unser Morgen mit deiner Gnade, so werden wir jubeln und uns freuen in allen unseren Tagen. Erfreue uns so viele Tage, wie du uns gebeugt hast, so viele Jahre, wie wir Übles gesehen haben.
Also das Leben ist mal so, das Leben ist kurz und vergänglich und die Lektion, die wir daraus lernen, ist, lass uns zählen, unsere Tage. Lass uns dessen bewusst sein. Lass uns diese Lebenszeit, die wir haben, wirklich nutzen und weise investieren. Und das Leben ist manchmal schwer. Manchmal läuft es nicht so, wie wir es uns vorstellen. Es gibt Höhen und Tiefen und in der schwierigen Zeit sättige uns. Das ist das Gebet. Gott, sättige uns. In der Zeit, wo wir uns leer fühlen, wo wir unzufrieden sind. Sättige uns. Du bist unser Zuhause.
Stärke uns. Sättige uns am Morgen mit deiner Gnade, mit deiner unverdienten Gunst. So werden wir jubeln und uns freuen in allen unseren Tagen. Erfreue uns so viele Tage, wie du uns gebeugt hast. Bete das offensichtlich in der schwierigen Zeit. So viele Jahre, wie wir Übles gesehen haben. Lass an deinen Knechten sichtbar werden dein Tun und deine Majestät über ihren Söhnen. Oh, das wünsche ich mir für unsere Jungs. Dass Gottes Majestät auch in ihnen sichtbar ist, dass sie Nachfolger von Gott werden. Und dass sein Wirken sichtbar wird in uns. Die Freundlichkeit des Herrn unseres Gottes sei über uns und befestige über uns das Werk unserer Hände. Ja, das Werk unserer Hände befestige du es. Wow. Vater, ich möchte beten. Du siehst das Werk unserer Hände und ich möchte beten, dass du uns Weisheit schenkst. Zur Kürze des Lebens, dass wir es nicht verschwenden. Dass wir nicht eines Tages zurückschauen und sagen, ich habe so einen großen Teil von meinem Leben verschwendet. Hat keinen Wert, hat keinen Ewigkeitswert. Ich habe in so unnötige Dinge investiert eigentlich. Das Vergängliche ist. Und Jesus, du hast uns gelehrt, dass wir Schätze im Himmel sammeln. Es ist so einfach, das zu tun. Ein Glas Wasser jemandem in deinem Namen geben und wir werden belohnt. Vater, ich bitte dich, lehr uns, unsere Tage zu zählen. Und wirklich so zu leben, als wäre es unser letzter Tag. Dass wir das tun, was Ewigkeitswert hat. Dass wir die Beziehungen genießen, die du uns geschenkt hast. Dass wir Zeit verbringen dürfen mit unserem Partner oder unseren Kindern oder unseren Geschwistern. Weil wer weiß, es könnte der letzte Tag sein. Das letzte Mal sein, dass sie uns nerven vielleicht. Vielleicht können wir sogar das dann genießen, wenn wir das so sehen. Sagen, besser als sie wäre nicht mehr da. Oder ich ja nicht mehr war. Herr, du hast die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Lass uns jetzt auch leben mit einer ewigen Perspektive. Gib uns Weisheit, mach uns jetzt persönlich, was das für jeden von uns bedeutet. Und dann, wenn du uns Vision gegeben hast, dann stärk das Werk unserer Hände und segne das, was wir für dich in deinem Namen tun. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.